schön, dass wir heute trotz wunderbarem Wetters hier sein dürfen. Ich war letzte Woche in Leverkusen und auch da war trotz Sommer, obwohl wir einen neuen Standort gestartet haben, viele Menschen da. Und das freut mich, weil ich merke, dass Gott etwas tut. In einer Zeit, wo Kirchen eher leerer werden, merken wir, dass Gott in der Lage ist, Kirchen zu füllen, dass Gott in der Lage ist, etwas zu tun. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder du schaust uns das erste Mal online zu. Und ich kann dir nur eins sagen, auch wenn dir viele Dinge vielleicht etwas fremd vorkommen oder du denkst, Mensch, sind die hier alle scharf drauf, ne? so begeistert singen und so, oh, die sind ja völlig abgehoben. Weißt du, Jesus ist dir ganz nah, auch wenn du das nicht spürst, auch wenn du im Moment noch nicht merkst, dass Gott da ist. Er ist hier und er hat etwas Großartiges mit dir vor, er hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Wir sind schon bald am Ende unserer Reise durch die Apostelgeschichte angekommen. Wir sind quasi im Landeanflug und sind so, ja, man merkt das auch in der Apostelgeschichte, dass dieses Kapitel sich dann so langsam dem Ende zuneigt, denn am Anfang, da ging es noch so richtig wild zu, da war Pfingsten, auf einmal waren 3000 Menschen der Gemeinde hinzugetan, es wurden die Kranken geheilt, die Schweißtücher des Paulus wurden einfach überall rumgereicht und auf die Kranken gelegt und sie wurden gesund, Bekehrungen geschahen am laufenden Band, die Gemeinde ist explodiert, nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Nichtjuden. Das Evangelium hat sich innerhalb von wenigen Jahren ausgebreitet wie ein Lauffeuer über die ganze Gegend. Ja, da waren ja Leute, die haben gesagt, die machen hier den ganzen Erdkreis verrückt, diese Leute, diese Christen, die überfluten hier die ganze Gegend. Es gab Widerstand, es gab Gefängnisverfolgung, Konfrontation mit Philosophen, mit geistlichen Mächten, Totenauferweckung und so weiter. Und Paulus, der ja einen ganz, ganz großen Teil dieser Erzählungen ausmacht, dieser Reisen, die er gemacht hat, hat ein unglaubliches Arbeitspensum hingelegt. Er hat eine enorme geistliche Kraft und auch sagenhafte Einsichten. Also wenn wir seine Briefe lesen, wenn du den Epheserbrief liest, dann siehst du auf einmal, womit er die Gemeinde vergleicht, mit einer Braut und einem Bräutigam, mit einem Haus, mit einem Körper, mit all diesen wunderbaren Dingen. Und das war ja neu. Das waren ja ganz neue Erkenntnisse. Wir können das heute lesen, aber Paulus war voll vor diesem Bild, wer Gott ist, wie Gott wirkt, wie er den Menschen begegnet. Er hat die Prinzipien von Gottes Reich selber verstanden, aber auch vermittelt und hat Menschen dadurch geholfen, Gott zu erkennen, Jesus zu erkennen. In Apostelgeschichte 20, Vers 2 heißt es, überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Paulus hat überall, wo er war, die Menschen ermutigt, hat überall Gemeinden gebaut, hat sich Zeit genommen für sie, dass sie im Glauben auch gegründet sind und dass nicht nur da so ein Strohfeuer ist, ne, und dann ist mal die Hütte voll und dann nach 2 Jahren ist nichts mehr da, sondern da ist was entstanden, da ist was gewachsen. Da ging es richtig rund. Und lange Zeit war er in Ephesus, in diesem Zentrum da, wo ganz viel Götzendienst war, eine riesige kulturelle Macht und im Grunde so vergleichbar auch mit unseren Metropolen, mit den großen Städten dieser Zeit, wo religiöse, geistliche, wirtschaftliche Mächte am Werk sind, kulturelle Mächte am Werk sind, da ging es ja richtig rund. Und nun sind wir an einem Punkt angekommen, wo uns dieser Bibeltext in den Abschied hineinführt. Abschied von all diesen wunderbaren Dingen. Und das ist ja nicht einfach, wenn du sowas aufgebaut hast und du erlebst die ganze Zeit Erweckung, du erlebst, wie Kranke gesund werden, wie die Gemeinde Stück für Stück wächst, wie neue Gemeinden entstehen, dann Abschied zu nehmen, das ist bestimmt nicht einfach. Wir haben heute ein Thema, leider, ja, jetzt, wo es auch um Tränen geht und wo Dinge passieren, die uns schwerfallen. Vielleicht hast du auch schon mal Abschied genommen, wo es dir nicht so leicht gefallen ist. Ich werde immer wieder gefragt, wie geht's euch denn jetzt, wo Ella nicht mehr bei euch im Haus ist? Also für die, die es nicht wissen, unsere Tochter Ella hat vor 2 Monaten geheiratet. Und ich weiß noch genau, wie ich hier diesen Gang mit ihr lang gegangen bin. Und hier stand Chris hier vorne. Und dann habe ich quasi ihre Hand in seine Hand gelegt und habe Abschied genommen von unserer Tochter. Auf der einen Seite ein sehr emotionaler Moment, auf der anderen Seite ein Moment, der Neues ermöglicht, der einen neuen Weg eröffnet. Vor 15 Jahren habe ich Abschied genommen in meinem Unternehmen. Ich sage jetzt mal mein Unternehmen, da wo ich lange Zeit beschäftigt war. Und es waren viele, viele Menschen gekommen zu der kleinen Abschiedsfeier, die ich dort organisiert habe. Und es ist nicht einfach, dort Abschied zu nehmen. Und viele haben mich auch gefragt, heute noch fragen die mich, Michael, hast du es nicht eigentlich bereut, deinen guten Job aufgegeben zu haben? Abschied nehmen gehört dazu, damit etwas Neues entstehen kann. Und ohne diesen Abschied wäre all nicht das passiert, was Gott heute getan hat, was er unter uns tut, wo er wirkt, wo neue Dinge geschehen. All Abschied fällt uns nicht immer leicht. Und den Paulus, den wir in dem heutigen Bibeltext erleben, den kennen wir vielleicht so gar nicht, sondern du siehst immer nur diesen starken Glaubensheld, ne, der überall sich mit den Königen angelegt hat und mit den Gefängnisaufsehern und mit den Juden und mit den Philosophen. Er hat sich mit allen angelegt und der wirkt ja wie so dieser unbezwingbare Siegertyp, dem alles so zufällt und der einfach nur da so lang geht. Und wir werden schon sehen, das war Paulus ganz bestimmt nicht. Aber lasst uns mal eintauchen in den Bibeltext, der heute uns begleitet in Apostelgeschichte 20. Ich drücke und drücke und wahrscheinlich ist der Fokus nicht drauf, vielleicht kannst du. Von Milet aus schickte Paulus jedoch einen Boten mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gerne mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Und als sie alle gekommen waren, sagte er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich während meines ganzen Aufenthalts in der Provinz Asia verhalten habe, und zwar vom ersten Tag an. Es geht wirklich nicht, ich brauche Hilfe. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen und in schweren Prüfungen, weil die Juden mich verfolgten. Ihr wisst auch, dass ich nichts verschwiegen habe. Ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was eurer Rettung dient, öffentlich, aber auch in den Häusern. Juden wie Nichtjuden habe ich eindringlich aufgefordert, dass sie zu Gott umkehren und an Jesus, unseren Herrn, glauben sollen. Ohne, das hatten wir nicht so. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Was dort mit mir geschieht, weiß ich nicht. Nur dieses eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus der Herr gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkündigen. Und deshalb gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde der Gemeinde Gottes, zu deren Leiter euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als der gute Hirte. Gott hat ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Und als Paulus das gesagt hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und er betete mit ihnen. Und danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals, küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hat, sie würden ihn nicht wiedersehen. Und dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Eine sehr emotionale Szene, wenn wir uns das mal so vorstellen. Paulus viele Jahre dort gewesen, ganz, ganz viel gemeinsam erlebt, durch dick und dünn gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun sagt dieser Paulus, ja, ich gehe mal weg von euch. Ich habe da ein Ziel, Gott hat mir ein Ziel gegeben. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber eins weiß ich, es wird Leid sein, es wird Not sein, es wird Schwierigkeiten sein. Und er gibt ihnen noch etwas mit. Solche Momente, wo wir weinen, wo wir auch Abschied nehmen, sind ja nicht ein Zeichen unserer geistlichen Schwäche oder unseres geistlichen Unglaubens, sondern es ist einfach Verbundenheit, die hier deutlich wird. Wir haben Menschen liebgewonnen und nun geht es darum, uns von ihnen zu trennen und hier offensichtlich für immer, das heißt, er wird sie nie wiedersehen, und dann ein neues Kapitel aufzuschlagen. Paulus betont in dieser Rede vier wichtige Dinge. Es geht als erstes um seine Motivation, da gehe ich als erstes drauf. Dann gibt er den Leitern eine Verantwortung mit. Er spricht auch über seine Erfahrung und sein Leiden und über seine Zukunft. Und ich glaube, dass wir daraus eine ganze Menge mitnehmen können, dass das nicht nur Paulus betrifft, sondern auch dich und mich. Fangen wir mal an mit seiner Motivation. Paulus, ein Vorbild der Selbstlosigkeit. Klick, klick. Nie war ich auf Silber oder Gold aus, heißt es in Vers 33. Keinem von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht, hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Klick, klick. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer daran, an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Was bedeutet das konkret? Ich meine, das klingt alles so nett, geben ist seliger als nehmen und ja, ne, ich habe da nicht für mich selbst gearbeitet, ich habe nichts genommen. Was bedeutet das? Das bedeutet für Paulus, immer früh aufzustehen. Der ist richtig früh aufgestanden. Der hat lange Stunden in seiner Werkstatt neben halbfertigen Zelten verbracht, denn Paulus war Zeltmacher. Das heißt, sein Geschäft war, Zelte zu produzieren, und das war ein ziemlich schlaues Geschäft. Die Römer brauchten viele Zelte für ihre Kriege, für die ganze Aktion, die Besetzung der ganzen Regionen. Und Paulus hat Zelte hergestellt. Dazwischen, ne, so ein bisschen dazwischen, hat er gepredigt, hat gelehrt, hat Kranke besucht, hat geweint, hat gebetet, er hat gegeben und gegeben. Tag und Nacht hat er gearbeitet, sagt er einmal von sich. In 1. Korinther 15, Vers 10 beschreibt er, dass ich ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von all den anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus ging es nie um sich selbst. Wir haben mehrfach gehört, schon in den Versen jetzt, ja, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Arbeit, es geht nicht um meine Leistung, es geht um Gott, es geht um Gottes Leistung, um Gottes Werk. Paulus hat immer die Gemeinde von Jesus im Zentrum. Paulus sieht immer die Menschen, die dort sind. Sein Leben, sein einziger Wert im Leben ist darin, Gott zu dienen, Gott zu folgen, das zu tun, was Gott sagt, der Dienst an der Gemeinde. Und dann haben wir eben gelesen in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus der Herr gegeben hat, nämlich die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkündigen. Wer kann das schon von sich sagen? Wenn wir mal ganz ehrlich werden, ich habe heute hier das Worship-Team beobachtet und habe mich so gefreut über verschiedene Momente, die wir so erleben konnten, wie sauber die Einzelnen gespielt haben, wie gut sie gesungen haben, wie hingegeben sie an Jesus sind. Und ich war ja selber auch als Lobpreisleiter hier und dann ist ja die Frage, wenn du so von der Bühne gehst, ohne euch das jetzt zu unterstellen, aber die Frage ist einfach so, na, war das nicht gut? Haben wir nicht was Tolles für Gott gemacht? War die Gemeinde nicht gut mit dabei? Die, die vielleicht hinter der Kulisse sind und sagen, Mensch, hat das nicht heute gut geklappt? Wie gut, dass ich heute hier war. Wie gut, dass ich meinen Dienst gemacht habe. Vielleicht die im Kids-Bereich heute sind oder wenn es um den Parkplatz geht. Vor der Bühne und hinter der Bühne gesehen zu werden, ist eine sehr zutiefst menschliche Eigenschaft. Dass man uns sieht. Haben die mich auch gesehen? Ganz oft sagen Menschen zu mir, Michael, du hast mich ja gar nicht gesehen. Du bist einfach an mir vorbeigelaufen. Du hast mir gar nicht guten Tag gesagt. Du hast gar nicht dies und das. Das ist bestimmt nicht extra passiert. Aber wir wollen gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen, dass man uns sieht. Wir wollen auch die besten Umstände erleben. Keiner von uns würde sagen wie Paulus, also da, wo ich jetzt hingehe, da erwartet mich Kummer, da erwartet mich Leid, da erwarten mich Sorgen, da erwartet mich vielleicht Gefängnis oder sogar Tod. Es geht eigentlich darum, ein immer besseres Leben zu führen. Das vermittelt uns ja auch die Politik, das vermittelt uns die Werbung, das vermittelt dir jede Versicherung, das vermittelt dir so, so viele. Wenn du das und das machst, dann wird dein Leben besser. Dein Leben wird besser und wir wollen ein immer besseres Leben haben. Paulus Lebenseinstellung ist völlig anders. Ihm geht es gar nicht darum, ein besseres Leben zu haben. Er sagt, ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient. Und im Galater heißt es, müssen wir nochmal zurück, Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch in diesem irdischen Leben bin oder dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Grunde steckt in diesem Vers Galater 2,20 das gesamte Evangelium und die gesamte Jüngerschaft und alles, was wir als Christen so erleben können und sollen. Es geht nicht mehr darum, dass wir leben, sondern dass jemand Neues in uns lebt, nämlich Christus lebt in mir. Und weil Christus in mir lebt, kann ich ein neues Leben leben, das nicht mehr auf mich bezogen ist, das nicht mehr selbstsüchtig ist, sondern das sich hingibt für andere, so wie der Sohn Gottes sich für uns hingegeben hat. So wie er am Kreuz gestorben ist, so wie er alles gegeben hat, so dürfen auch wir uns hingeben für andere. Da steckt das ganze Evangelium drin. Da steckt alles drin, was die Bibel uns an ganz, ganz vielen Stellen auf sehr viel unterschiedlichere Bilder und Weisen noch vermitteln möchte. Paulus sagt, ich lasse alles hinter mir. Ich jage dem Ziel Gottes nach. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es geht nicht um mich, es geht um Christus, es geht um die Gemeinde. Und jetzt sitzt du hier, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und sagst, was sind das für bekloppte Leute? Ich will doch nicht für die Kirche leben, ich will doch nicht meine Zeit, mein Geld und meine Gedanken in die Kirche geben. Wie kommt man dazu, so zu leben? Wie kommt man dazu, so selbstlos zu sein? Und es kommt in diesen Bibelversen immer wieder vor. Die Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Es geht immer um die Liebe zu Jesus, damit beginnt alles. Ohne diese Verbindung, ohne diese verbindende Liebe kannst du keinen Menschen lieben. Du kannst auch nicht deine Feinde lieben. Du kannst nicht die Gemeinde, selbst die Gemeinde kannst du nicht lieben. Weil auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die machen dir das Leben schwer. Und zu oft wirst du denken, ich glaube, ich schmeiß alles hin, ich gehe, ich lasse es bleiben, also mir reicht's, das tue ich mir nicht mehr an. Die Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Und ich habe mir überlegt, woran können wir eigentlich die Liebe messen, die wir zu Jesus haben? Ja, du kannst ja sagen, ich liebe dich so sehr. Ich glaube, es gibt genau zwei Punkte, die das sehr, sehr deutlich machen. Das eine ist die Liebe zu seinem Wort, zur Bibel. So wie du die Bibel liebst, so liebst du Jesus. so wie die Bibel, in deinem Leben Kraft gewinnt, wird auch dein Glaube Kraft gewinnen oder eben auch nicht. Und das Zweite ist die Liebe zur Gemeinde, weil da sind Menschen. Und das sind Menschen, die es dir nicht immer leicht machen. Ja, Paulus spricht und die Bibel spricht nicht von denen, die einfach sind, sondern er spricht von den Sonderlichen, von den Schwierigen, von denen, die uns Unrecht tun, von denen, die uns das Leben schwer machen, die uns verleumden, die Dinge über uns erzählen. Und im 2. Korinther heißt es, Vers 14, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Diese Liebe lässt uns keine andere Wahl. Und wenn wir jetzt verschiedene Übersetzungen nehmen, dann wird das sogar noch dramatischer. Da steht es, die Liebe von Jesus drängt mich, sie treibt mich an, sie drückt mich quasi in diese Richtung, den Menschen zu dienen und den Menschen zu helfen. Das ist ja das, was vom Himmel geschehen ist. Die Liebe Gottes war so stark, dass Jesus alles verlassen hat, auf diese Erde gekommen ist, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um sich am Kreuz annageln zu lassen, um zu sterben und aufzuerstehen für uns. Das hat er nicht einfach so aus Jux gemacht, sondern aus Liebe, weil er dich und mich liebt. Und dieser Paulus spricht davon, dass diese Liebe in ihm brennt und dass sie ihm keine andere Wahl lässt. Deswegen lasse ich alles hinter mir, weil ich das sehe, was Christus vor mir hingelegt hat, was Christus für mich hat. Alles mündet in der Liebe, die Jesus uns gegeben hat. Und deswegen fordert er die Leiter der Gemeinde auf, die Verantwortung, die ihnen jetzt gegeben ist für die Gemeinde, auch wahrzunehmen. Denn die Leiter haben eine Verantwortung. Und ich würde sagen, ich habe da so drüber nachgedacht, das gilt nicht nur den Leitern einer Gemeinde, das gilt auch allen Eltern, weil du hast dieselbe Verantwortung. Das gilt allen, die im Beruf Vorgesetzte sind oder denen Menschen anvertraut sind oder ob dir in der Gruppe im Kindergarten anvertraut ist, was auch immer. Hier heißt es, gebt Acht, in Apostelgeschichte 20, 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leiter euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer aufstehen, die die Wahrheit verdrehen und die Jünger des Herrn irreführen, um sie auf ihre Seite zu ziehen. Habt Acht auf euch selbst. Damit beginnt es. Es beginnt immer mit uns. Wir können gar nicht auf andere achten, wenn wir nicht auf uns selber achten. Und schauen, wie leben wir? Wie ist unser Leben? Es beginnt immer mit mir. Gott hat uns eingesetzt. Gott hat uns berufen, die Herde zu leiten oder ein Team zu leiten oder in irgendeine Verantwortung zu gehen. Und jetzt sollen wir dieser Berufung gerecht werden, die Gott über dich ausgesprochen hat. Ja, Rainer, wenn Gott etwas über dich ausgesprochen hat, Helga, wenn Gott was über dich ausgesprochen hat, ja, dann gilt das, dann will er, dass wir das tun. Dann ist das sein Plan, seine Absicht. Gott hat uns eingesetzt. Egal, was Menschen denken, egal, was Menschen davon halten, es interessiert erstmal nicht. Das erste Interesse gilt Gott. Und wenn wir dann eingesetzt sind, dann geht es darum, dass wir die ganze Herde, einmal klicken, wirklich hüten, seid gute Hirten, uns nicht selber dienen, nicht nur Chef sein unseres Teams. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Du wirst hier, ja, bist du irgendwie verantwortlich, dann rennst du da zu deinem Dienst und dann kommt jemand zu spät und dann ist dies und jenes nicht und dann sagst du gleich, hey, wir fangen hier dann und dann an, sieh zu, dass du rechtzeitig da bist und. Und wir wissen vielleicht gar nicht, was denjenigen gerade beschäftigt hat, warum derjenige zu spät gekommen ist, warum das nicht funktioniert hat, warum der heute nicht so konzentriert ist. Wenn du der Hirte bist, dann wirst du zumindest mal nachfragen, du wirst dir Zeit nehmen, du wirst nicht einfach nur Chef sein, sondern du wirst Hirte sein. Wenn Schafe weggelaufen sind, ich kenne das aus meiner Jugendzeit. Mein Vater hatte viele Schafe. Und dann zählst du sie und dann siehst du, es fehlt wieder eins. Und dann haben mein Vater und ich uns auf die Suche gemacht, um dann festzustellen, dass ein Schaf sich mit der Wolle verfangen hat, hing so halb in der Wupper, da war schon alles vollgesaugt mit Wasser. Und wenn nicht der Hirte gekommen wäre, wäre dieses Schaf verreckt. Der Hirte hat eine Verantwortung für seine Herde. Er ist nicht nur Chef und er sagt nicht nur, kommt alle Schafe und jetzt ab in den Stall, sondern er sucht nicht seinen Vorteil, sondern er sucht den Vorteil der Herde. Und das ist auch die Kultur, die wir hier in dieser Kirche pflegen wollen. Dass wir nicht unseren Vorteil suchen, sondern dass wir den Vorteil der Menschen suchen, die in Langenfeld sind, dass wir den Vorteil unseres Teams suchen. Mir ist es so wichtig, dass Menschen, die Gott berufen hat, sich hier entwickeln können und dass sie hier in ihrer Berufung leben können, wie auf einem Spielfeld, ja, auf einem großen Spielfeld spielen können, ohne dass ich oder irgendjemand anders immer auf das Spielfeld springt und sagt, ich zeig dir jetzt mal, wie es geht, ich kann es sowieso viel besser, ja, ich bin schon viel länger im Glauben als du, sondern dass wir Förderer sind, derer, die Gott uns anvertraut hat. Und dazu zählt auch, dass wir die Herde schützen. Es geht nicht nur um Fördern, es geht auch darum, sie zu schützen. Und hier heißt es eindeutig, es werden reißende Wölfe kommen, die uns irreführen wollen. Die Gemeinde wird von innen und von außen attackiert. Verfolgung kommt immer von außen und Verführung kommt oft von innen. Und Jesus spricht zweimal so oft über Verführung wie über Verfolgung in Matthäus 24. Lest das einfach mal durch. Da werdet ihr sehen, dass die Verführung sehr viel öfter genannt wird. Und dann heißt es ja sogar, aus den eigenen Reihen werden Menschen aufstehen, die die Wahrheit verdrehen und Gläubige hinter sich herziehen wollen. Ich habe das schon einige Male erlebt und das beginnt ja nicht dadurch, dass jemand jetzt sich hier hinstellt auf die Kanzel und sagt, also das ist alles Quatsch, was die Esther und was der Michael und sonst wer predigen und was der Rainer da über Mission sagt und so, das ist ja so und so. Das macht man ja nicht, sondern das läuft anders. Das läuft ja ganz diffizil. Und ich kann dir sagen, dass wir das sehr, sehr gut im Blick haben, dass wir da offensiv mit umgehen und dass wir auch in der Vergangenheit solche Fehlentwicklungen konfrontiert haben. Wir achten auf die Lehre, wir achten auf Charakter, wir konfrontieren Fehlentwicklungen. Und diese Fehlentwicklung entsteht in der Regel nicht durch offene Leugnung, sondern indem etwas Nebensächliches auf einmal ganz, ganz, ganz wichtig wird. Es wird von der Nebensache zu einer Hauptsache oder steht zumindest direkt neben dem Kreuzestod von Jesus. Was kann das sein? Paulus sagt, deshalb seid wachsam. Die Bibel sagt, deshalb seid wachsam. Da drin steckt eine Zerstörungskraft. Und was ich beobachte ist, dass das zu Trennung führt, dass das zu Krach führt, dass das zu Bekämpfen führt. Familien haben sich getrennt, weil auf einmal andere Glaubensauffassungen da sind. In Gemeinden erleben wir Trennung. Denken wir nur an die Corona-Zeit, wie viele Trennungen es auch in Leitungsteams gab. Die einen waren für die Impfung, die anderen dagegen und heute ist es egal. Aber es war wichtig und es hat zu Zerstörung geführt. Und der eine hat immer eine größere Erkenntnis als der andere und das hat das Potenzial, Menschen vom Glauben wegzubringen. Dann wird auf einmal die Kleidung wichtig. Wie bist du gekleidet? Ich meine, das ist jetzt in unserer Gemeinde nicht so zentral. Ich kenne sehr viele Gemeinden, auch gerade in Osteuropa, wo das absolut zentral ist. Was du isst und was du trinkst, ob du Alkohol trinken darfst oder nicht, ob du dieses oder jenes, ob du diese Mahlzeit nehmen darfst oder nicht. Traditionen sind wichtig. Die Rolle der Frau in der Gemeinde wird auf einmal zentral. Ja, da wird auf einmal ein Riesending drum gemacht. Über Israel, über Politik, über Weltanschauung und natürlich ein ganz beliebtes Thema, die Wiederkunft Jesu, die Entrückung und so weiter. Hat in der Vergangenheit schon ganze Bewegungen auseinandergesprengt. Ganze Gemeindebewegungen, die sich mit diesen Nebensachen so sehr beschäftigt haben, dass die Hauptsache, nämlich der Kreuzestod von Jesus Christus irgendwie zur Nebensache wurde, dass die Gemeinde Jesu auf einmal zur Nebensache wurde, dass deine Familie zur Nebensache wird, dass dein Bruder, deine Schwester dir zur Nebensache wird. Das andere ist wichtiger. Und wenn wir Verantwortung haben, dann heißt es, achte auf dich und auf die Menschen, die dir anvertraut sind. Und das sind unsere Mitarbeiter, das sind die Gläubigen dieser Gemeinde und das sind, wenn du Eltern, Vater oder Mutter bist, deine Kinder. Gott hat uns dazu berufen und er erwartet das von uns. Er erwartet von uns, dass wir unsere Kinder beschützen und behüten, dass wir ihnen ein Vorbild sind. Und ich meine, wie sollen Kinder lernen, in der Gemeinde Jesu treu zu sein, wenn du als Eltern nicht treu bist, wenn du es vielleicht schon zu viel findest, jeden Sonntag regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Der Gottesdienst hat immer das Potenzial, etwas Besonderes zu geben. Der Gottesdienst hilft uns, auch wenn wir uns entscheiden dazu, dorthin zu gehen, dass wir dranbleiben, dass wir uns immer wieder neu ausrichten, immer wieder neue Impulse aufnehmen, immer wieder etwas Neues lernen können, was wir dann umsetzen können. Paulus macht tiefe Erfahrungen. Ich klicke mal weiter. Gott hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Es ist Gott, der uns zu Leitern oder auch zu Eltern gemacht hat. Das sind nicht wir gewesen, das ist Gott. Und manchmal werden wir an Stellen gerufen, die wir uns nicht aussuchen und die wir auch nicht so toll finden und wo viele Herausforderungen auf uns warten und manchmal sogar auch großes Leid. Paulus erlebt einen unfassbaren Segen, aber auch ganz viel Leid. Wenn wir mal weiterklicken. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen und in schweren Prüfungen. Wir kennen den Paulus, der die Welt bezwingt, aber er hat einen unfassbaren Preis dafür bezahlt, dass all diese großartigen Dinge geschehen sind, weil er ist Gott gefolgt, auch in die Situationen, die er nicht gut fand. Auch in die Situationen, die er sich nicht gewünscht hat. Auch in die Situationen und auch in das Leid hinein, wo er eigentlich nicht hin will. Und er hat die größtmöglichen Schmerzen erlitten. Ich lese mal einen Bibelvers aus 1. Korinther 11. Den habe ich jetzt nicht hier auf Folie, sondern ich lese den mal ganz schnell vor. Paulus macht das nur einmal, wo er mal so durchblicken lässt, so ganz kurz, was er so erlebt hat. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Also wenn wir all das mal so hören, dann würden wir ja sagen, Paulus, wo ist denn dein Glaube? Du bist doch ein Glaubensheld. Wieso passiert das? Wenn mit uns diese Dinge geschehen, ist nichts verkehrt mit uns. Wenn wir auf dem Weg mit Jesus sind und diese Dinge geschehen, dann muss auch ein Glaubensheld wie ein Paulus durch solche Dinge gehen. Wer noch? Die Bibel ist voller Pain Stories. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, dass so viele Menschen diesen Weg gingen. Alle Leiter der Bibel haben Schmerzen ertragen. Sogar Jesus, voller Schmerzen und voller Wunden ist er für uns geworden. Jesus hat auch diesen Weg eingeschlagen. Und Jesus sagt das auch, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Ja, wenn sie mich verraten, werden sie euch verraten. Jesus, der Sohn Gottes, hat seine Herrlichkeit verlassen. Und je mehr wir Menschen lieben, umso mehr werden wir auch von Menschen gehasst, verfolgt und verletzt werden. Die Probleme liegen nicht bei Gott, die Probleme liegen nicht bei den Umständen, die Probleme liegen immer bei Menschen. Und wenn wir mit Gemeinde zu tun haben, wenn wir damit zu tun haben, das Wort Gottes weiterzugeben, haben wir mit jedem einzelnen Menschen zu tun. Und das bedeutet, du wirst von einzelnen Menschen gehasst werden, verfolgt werden und verletzt werden. Punkt. So ist das. Das gehört zum Christsein. Ich bin ein Kind, das in Kirche aufgewachsen ist. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass wahrscheinlich 10% unserer Menschen, mit denen wir so zu tun haben, richtig böse sein können. Ich habe viele Enttäuschungen erlebt. Ich habe Menschen gefördert und umsorgt. Manchmal habe ich mich jahrelang in Menschen investiert. Und danach haben die nichts Besseres zu tun, als überall rumzuerzählen, was du für ein Blödmann bist, wie wenig du dich um sie kümmerst, was du ihnen alles vorenthalten hast, was alles Schlimmes und Schlechtes in deinem Leben ist. Ich habe Lügen und Intrigen ertragen. Ich habe Sachen über mich gehört, die wusste ich bis heute selber nicht. Ich wusste sie nicht. Die habe ich über mich gehört. Und das ist der Grund, warum viele Christen und auch viele Leiter aufhören zu wachsen. Weil sie diese Schmerzen nicht ertragen wollen. Weil sie diese Verfolgung und diese Dinge nicht mögen und nicht ertragen wollen. Sie lieben, sie wollen Gott dienen, aber sie wollen die Schmerzen nicht ertragen. Und Gemeinden, die wachsen, müssen Schmerzen ertragen. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, werden wir Wachstumsschmerzen ertragen. Wir werden auch Dinge ertragen müssen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und der Grund, warum viele Kirchen heute nicht mehr wachsen, ist der einzige Grund: Die Leiter sind nicht bereit, die notwendigen Schmerzen zu tragen, die damit verbunden sind. Die notwendigen Konfrontationen, die damit zu tun haben, dass die Gemeinde dann unzufrieden ist, wenn wir jetzt das und das machen. Wenn wir wachsen, dann bedeutet das Veränderung. Wenn du als Kind wächst, dann auf einmal merkst du, meine Schuhe passen mir nicht mehr, meine Hose passt mir nicht mehr. Und das bedeutet Veränderung. Ich muss neue Schuhe kaufen. Ich muss mir was Neues kaufen. Manchmal passt vielleicht dann auch das Spielzeug nicht mehr, was man hat, sondern man nimmt anderes Spielzeug. Und damit lässt man liebgewonnene Dinge hinter sich. Das bedeutet Verlust. Und Verlust wiederum bedeutet Schmerzen. Ja, wenn du etwas hinter dir lässt, dann erleben wir Schmerz. Und nur durch diesen Schmerz an diesem Punkt kommen wir zu weiterem Wachstum. Das ist so ein Kreislauf, den wir immer wieder erleben werden. Wenn wir wachsen wollen, werden wir an dem Punkt Schmerzen nicht vorbeikommen. Und die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, ist: Inwieweit bin ich bereit, den Schmerz nicht für irgendwas, sondern für die Sache Gottes zu ertragen? Inwieweit bin ich bereit, vielleicht auch von meinen vorgefertigten Denkschemen abzuweichen und zu sagen, okay, wenn es der Sache Gottes dient, wenn es dazu dient, dass wir Jesus folgen, dann werde ich das aufgeben. Gott hat uns nicht versprochen, uns von allen Schmerzen zu befreien, sondern er hat uns versprochen, im Schmerz bei uns zu sein. Er will, dass wir das verstehen. Und dass wir diesen Schmerzmoment nutzen, um zu ihm zu kommen. Zu sagen, Gott, ich muss das aushalten, ich muss das jetzt ertragen. Ich finde das so ungerecht. Ich habe mich so hingegeben für dich. Und schau, was die Menschen mit mir gemacht haben, wie sie über mich reden. Ja, sie haben das überhaupt nicht anerkannt, was ich alles getan habe. Dem Paulus haben sie vorgeworfen, er könnte nicht predigen. Sie haben ihm vorgeworfen, er ist so ein Loser und so weiter. Was der sich alles anhören musste, dass er nicht nach dem Gesetz lebt und dass er das nicht macht und jenes nicht, der musste sich so viel Zeug anhören. Und er sagt, nicht mehr ich zähle, Christus in mir. Christus in mir, das ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, durch welche Dinge du gerade gehst, welche Tränen du vielleicht weinst und wo du merkst, mein Glaube reicht nicht aus. Ich möchte hinwerfen. Ich möchte aufgeben. Willkommen im Club. Du glaubst nicht, wie oft ich aufgeben wollte. Wie oft ich vor dem Punkt stand und habe gesagt, ich werde es nicht schaffen. Ich werde dieser Gemeinde nicht gerecht werden. Ich werde es nicht schaffen. Und wo Gott gekommen ist, wie oft denken wir, die anderen haben es immer besser. Ne, die anderen, die müssen gar nicht durch diese Schmerzen und durch diese Dinge gehen. Wir tendieren dazu, wegzurennen. Da oben, oben links, da wo die Schmerzen sind, da ist oft der Weg, wo wir rausgehen. Aber Gott möchte, dass wir weitermachen. Und dann werden wir wachsen. Und dann werden wir Dinge verändern. Und es werden sich Dinge verändern um uns herum. Auf einmal wird deine Familiensituation anders. Die Gemeinde wird anders. Auf einmal haben wir vielleicht 2 Gottesdienste oder wir haben ein größeres Gebäude. Aber all das ist verbunden mit Verlust. Wir müssen Dinge wieder aufgeben, die uns liebgewonnen sind. Und es ist verbunden mit Schmerzen. Und dann spricht Paulus über seine Zukunft. Und damit schließe ich das ab. Er sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag durchführen, den mir Jesus der Herr gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Ich glaube, niemand von uns würde dahin gehen, wo ihn Leid und Tod und Schwierigkeiten erwarten. Keiner von uns würde das freiwillig tun. Aber es geht nicht um Paulus. Er will gar nicht auf dieser Erde bleiben und ein schönes Leben haben. Denn er sagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist auch Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich hier noch auf dieser Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Paulus macht hier etwas, was die wenigsten Menschen, die ich kenne, tun. Die meisten Menschen, die ich kenne, sagen, ja, ich will noch das und das erleben. Ich will noch heiraten. Ich will noch meine Enkel sehen. Ich will noch dieses, ich will noch jenes. Wir haben noch so viele Pläne. Paulus sagt, im Grunde habe ich gar keine Pläne mehr. Mein Plan ist es, bei Gott zu sein, weil das ist bei weitem das Beste. Und wir sind so geprägt, dass wir uns vorstellen, ja, da ist so ein dickes Engelchen oben auf einer Wolke, spielt Harfe, ist viel zu dick und speckig, um sich noch richtig zu bewegen. Und das ist der Himmel und der ist natürlich stinkend langweilig. Ich glaube, dass der Himmel alles ist, aber nicht langweilig. Der Himmel kann gar nicht langweilig sein, weil das, was hier auf dieser Erde ist, ist ja schon nicht langweilig, ist nur ein Schatten dessen, was uns erwartet. Es ist wie hier. Ich sehe nur einen Schatten, ich kann gar nicht sehen. Ich kann gar nicht sehen, dass das hier so eine coole Form hat und so weiter. Ich sehe nur einen Schatten hier. Das sehen wir. Und wenn das hier schon nicht langweilig ist, wie viel mehr wird der Himmel eine einzige Überraschung für uns sein? Jeder Tag wird etwas Neues bringen. Jeden Tag wird was Neues erfunden. Jeden Tag werden wir ein neues Lied singen. Jeden Tag wirst du neue Menschen kennenlernen. Jeden Tag wird irgendwas Großartiges sein und das wird gar nicht mehr aufhören. Paulus hat keine Theologie der Herrlichkeit, sondern er sagt, ich will bei Christus sein. Aber solange Gott einen Auftrag hat für mich, mache ich diesen Auftrag gerne hier auf dieser Erde. Aber dann sagt er, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat und was noch nie in das Herz eines Menschen hineingekommen ist. Stell dir vor, kein Mensch auf dieser Erde hat sich das je vorstellen können. Keine KI dieser Welt kann solche Bilder malen oder Szenarien entwickeln, die wir einmal erleben werden. Niemals. Das sind die Dinge, die Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieb haben. Und dazu möchte ich dich einladen, zu dieser großen Hoffnung. Es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist es, die bis zum Ende bleiben wird. Im Himmel brauchen wir nicht mehr zu hoffen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Wir brauchen nicht mehr zu glauben, dass er jetzt hier ist und auch unsere Not, unsere Schmerzen getragen hat, sondern wir werden das erleben. Aber was bleiben wird, ist die Liebe. Die Liebe, die uns hier schon antreibt. Hier in dieser Liebe schon zu leben. Mit den Menschen umzugehen, die schwierig sind für uns. Durch Leid zu gehen, was wir uns nicht ausgesucht haben. Dazu beruft Gott uns. Ich habe heute keine Predigt für dich, wo ich sage, Friede, Freude, Eierkuchen, das ist alles super. Ne? Werd nur Christ und dann, ich sage, werde Christ und gehe durch das Leid, was Christus für dich vorbereitet hat. Aber ernte auch die Früchte, die daraus kommen. Ja, Paulus sagt, es ist einfach, ich bin da, damit Gott durch mich weiter Frucht bringt. Aber ich wünsche mir, bei ihm zu sein. Und ich weiß, dass hier Menschen sind, die kurz vor dem Aufgeben sind. Vielleicht bist du mit deinen Kindern frustriert, bist mit deinem Team frustriert, bist mit deiner Arbeit frustriert, mit deinem Ehepartner frustriert, mit irgendetwas. Gott ist heute da, um diese Schmerzen, die in deinem Leben sind, zu nutzen, dass du wächst, im Glauben wächst, in der Situation wächst, in dem Ganzen ihn kennenlernst, die Kraft seiner Auferstehung und alles, was er für dich vorbereitet hat. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich lade dich ein, diesem Jesus ganz neu zu begegnen. Und wenn du das möchtest und sagst, ja, ich finde mich wieder. Ich, Michael, das bin ich. Dann darfst du einfach aufstehen und ich will für dich beten. Und wir wollen Gott suchen und sagen, Gott, sei uns gnädig. Herr, ich stehe hier und ich reihe mich mit ein in diese Gruppe von Menschen, weil ich so oft frustriert bin, so oft nicht weiter weiß, so oft glaube, dass ich diese Schmerzen nicht mehr ertragen kann. Aber du, Herr, du bist wunderbar. Herr, du bist größer, du bist höher, du bist weiter. Herr, wir haben das gesungen. Nichts reicht an dich heran. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, um uns zu begegnen, um diejenigen, die in diesem Schmerz stecken, zum nächsten Wachstumsschritt zu bringen. Und dass wir sagen, ich habe bisher nur vom Hörensagen von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun habe ich dich angefasst. Nun habe ich geschmeckt und gerochen und gespürt, wie freundlich der Herr ist in meinem Leben. Herr, und das soll geschehen. Auch die, Herr, die heute zum ersten Mal hier dieses Gebet sprechen, Herr, die wirst du in deine Arme schließen. Du wirst ihre Schuld vergeben, ihre Sünden vergeben und du wirst sie als Kinder Gottes in deine Arme nehmen. Ich danke dir. Herr, du bist wunderbar. Wir ehren dich, wir preisen dich. Amen.